Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 16. Februar 2026, kurz nach 21 Uhr, heute also etwas früher und dennoch spät, denn die Amerikaner hatten heute George Washingtons Geburtstag, auch President's Day genannt, damit einen Feiertag und deswegen blieben die Börsen dort geschlossen. Dementsprechend heute auch etwas früher als sonst, weil sonst warte ich ja die Schlusskurse in den USA ab. Aber trotzdem eigentlich etwas spät, denn normalerweise hätte ich das auch schon um 6:30 aufnehmen können. Aber sei es wie es sei, da hat mir so ein bisschen die Zeit gefehlt. Und wir werden jetzt aber dann relativ schnell durchkommen, weil wir den US-Markt uns ja heute sparen können. Beginnen wir daher mit dem Kryptomarkt. Und da muss man sagen, da ist natürlich nach wie vor übergeordnet der Wurm drin. Der Bitcoin zuletzt ja auf 60.000 Dollar gefallen. Dann gab es mal eine Reaktion der Bullen in Richtung 70.000, aber so im Bereich 70.000, 72.000, da ist er dann zuletzt auch wieder gescheitert. Aktuell notiert er knapp unter 68.000. Und das Problem, das wir hier nach wie vor haben, gerade sehr spekulative Assets wie der Bitcoin, wie Ethereum, wie die ganzen Altcoins, sind natürlich sehr stark von der Liquidität abhängig. Und wir haben zuletzt eine US-Notenbank gesehen, die generell nicht gerade eine lockere Geldpolitik gefahren hat und die das auch nach wie vor wohl kurzfristig noch nicht beabsichtigt. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, wie komme ich darauf? Es wurden ja die Zinsen gesenkt zuletzt, das ist zwar richtig, aber wenn man sich anschaut, der US-Leitzins liegt immer noch deutlich über 3%. Wenn man sich dagegen Europa anschaut, da sind wir im Bereich von 2% und China und andere, da brauchen wir gar nicht von reden, da sieht das noch deutlich niedriger aus. Das heißt generell, die Federal Reserve hat sich auch aufgrund der erratischen Zoll- und Handelspolitik von Donald Trump dort eher zugeknöpft gezeigt. Und das ist das Schlimme, sie tut es weiterhin. Und aus meiner Sicht ist das ein gravierender Fehler, der letztendlich dann sogar über kurz oder lang zu einem Börsencrash führen könnte, wenn die Federal Reserve hier nicht aufpasst. Dann verabschiedet sich Powell womöglich eben mit einem Crash aus dem Amt. Und warum? Nun ja, weil wenn man sich die entsprechenden Daten anschaut, da gibt es den GDP-Now-Indikator der Atlanta Fed. Und der hat noch vor wenigen Wochen, Anfang des Jahres, ein Wirtschaftswachstum für dieses Jahr in den USA von 5,4% angezeigt. Aktuell ist das zurückgegangen auf 3,7. Generell liegt er damit natürlich immer noch über dem, was beispielsweise die Volkswirte erwarten, aber er nähert sich an und er sinkt vor allen Dingen. Das heißt, es sieht danach aus, dass sich die wirtschaftliche Aktivität in den USA zuletzt so ein bisschen nach unten entwickelt. Und generell glaube ich auch, dass wir in diesem Jahr keine 3,7% Wirtschaftswachstum in den USA sehen werden, sondern das liegt eher so im Bereich 2,5 bis 3,5%, also so um die 3% und meines Erachtens vielleicht sogar eher unter 3%. Wie komme ich darauf? Nun, wenn man sich die US-Wirtschaft anschaut, dann sieht man, generell geht es der gar nicht so gut. Und das liegt jetzt nicht nur an den Zöllen, wenngleich vielleicht in manchen Branchen auch. Aber übergeordnet sieht man halt, dass es vielen Unternehmen, Einzelhandel, Fastfood-Ketten und so weiter gar nicht so gut geht. Das Wirtschaftswachstum wird in erster Linie also getragen vom Technologiesektor und hier dem Bereich, dem Boom-Bereich Künstliche Intelligenz, der natürlich auch andere Bereiche so mit in den Boom hineinzieht. Zum einen Data Center, da braucht man natürlich Caterpillar beispielsweise, um diese Data Center überhaupt diese Hallen zu bauen. Deswegen sieht sich ja Caterpillar selbst als KI-Profiteur und die Aktie ist zuletzt gelaufen wie geschnitten Brot. Dann haben wir natürlich diese ganzen Unternehmen, die Computerchips herstellen, hauptsächlich KI-Chips, allen voran Nvidia, aber natürlich auch AMD und andere. Und natürlich auch Maschinenbauer, damit diese Chips hergestellt werden können. Es gibt dann den Bereich Speicher, zum Beispiel mit den Festplattenherstellern Western Digital, Seagate, aber auch natürlich Flash-Speicher und so weiter, Arbeitsspeicher, Micron Technology und wer da alles zu nennen wäre, SanDisk, die ja zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen sind. Und es gibt natürlich auch noch den Bereich Energie, denn diese ganzen Datacenter, die da gebaut werden, Rechenzentren, die gebaut werden, die müssen natürlich auch mit Energie versorgt werden. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Bereiche wie Kühlung. Da hatten wir in der Vergangenheit zum Beispiel eine Vertiv schon besprochen, die da entsprechende Systeme verkauft, vertreibt. Und insofern ist dieser Boom schon etwas breiter angelegt, aber trotzdem verengt er sich auf diesen Bereich künstliche Intelligenz. Und weil da eben in diesem Technologiesektor ein gewisser Boom herrscht, haben wir am Ende dann ein relativ gutes Wirtschaftswachstum von vielleicht 2,5 oder auch 3% oder einen Tick mehr. Aber das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es weiten Teilen der US-Wirtschaft eben nicht so gut geht. Das sieht man auch daran, dass der Arbeitsmarkt zuletzt so ein bisschen gelitten hat, wobei hier auch der KI-Boom so ein bisschen durchschlägt. Denn wenn die KI natürlich Jobs von Mitarbeitern übernehmen kann, dann kann man diese freisetzen. Und gerade auch im Technologiesektor, Softwareentwickler sind hochbezahlte Leute eigentlich. meistens studiert und so weiter, verdienen $120,000 und weit mehr als Jahresgehalt. Und wenn man die natürlich einsparen kann, weil die KI zum Beispiel Teile des Codes schreibt, dann ist das natürlich auch hier, schlägt das auf den Arbeitsmarkt negativ durch. Auf der anderen Seite haben wir natürlich eine Steigerung der Produktivität. Das heißt, für diese Unternehmen, die KI einsetzen, ist es dann gar nicht so schlecht. Die dürften dann sogar davon am Ende profitieren, weil sie dann höhere Margen und damit eine höhere Profitabilität erreichen. Aber generell, wie gesagt, haben wir eine US-Wirtschaft, die nicht so stark ist, wie das Wirtschaftswachstum allgemein anzeigt. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der so ein bisschen am Schwächeln ist. Da lasse ich mich auch von den Arbeitsmarktdaten, die zuletzt gemeldet sind, nicht täuschen. Die sind natürlich deutlich besser ausgefallen als erwartet. Erwartet war, dass 55.000 Jobs neu geschaffen worden sind im Januar. Gemeldet wurden dann 130.000, also mehr als doppelt so viel. Und eigentlich waren es sogar noch mehr, weil der Staat 42.000 Stellen abgebaut hat. Und das hat die Privatwirtschaft dann ebenfalls noch ersetzt. Das heißt, eigentlich in der Privatwirtschaft wurden 172.000 Jobs neu geschaffen. Und das sieht auf den ersten Blick gut aus. Aber wenn man sich dann anschaut, diese Daten kommen vom Bureau of Labor Statistics und die haben zuletzt auch die ganzen Arbeitsmarktdaten, Inflationsdaten und so weiter gemeldet und mussten die dann insbesondere die Arbeitsmarktdaten meistens mit einem Monat Verzögerung drastisch nach unten revidieren, dann weiß ich nicht, ob man diesen Daten so viel Vertrauen schenken sollte. Und wenn man die Daten von ADP oder auch Challenger Craig Christmas anschaut, also den privaten Forschungsunternehmen, dann sehen die doch einen Arbeitsmarkt, der eher schlechter aussieht. Und jetzt darf man mal gespannt sein, ob da am Ende wieder die Privaten richtig liegen, wie das zuletzt eben der Fall war. Und der Staat hat dann immer mit ein, zwei Monaten Verzögerung das Ganze deutlich nach unten revidieren müssen. Oder ob diesmal tatsächlich die staatlichen Daten zuverlässiger sind, was ich mir kaum vorstellen kann, weil allein schon die Datenerhebung für US-Verhältnisse lächerlich ist. Da werden Briefe rausgeschickt und dann wartet man auf Antworten, ebenfalls per Post. Und da kommt es dann halt oftmals auch zu Verzögerungen, dass eben solche Briefe verspätet zurückgeschickt werden, wenn überhaupt. Und das könnte man sicherlich mal angehen, hier eine bessere Datenerhebung zu implementieren, damit diese Daten zuverlässiger sind. Aber klar, die US-Notenbank und natürlich auch die Anleger schauen natürlich auf die offiziellen Daten und die waren zuletzt halt sehr gut. Da bin ich aber schon gespannt auf die Revisionen, die wir da bald sehen werden und bin da deutlich skeptischer. Ansonsten, was die Inflation angeht, da zeigen ja auch die offiziellen Daten zuletzt einen deutlichen Rücklauf an, quasi im Einklang mit den Markterwartungen, zum Teil etwas stärker zurückgelaufen als die Markterwartungen. Aber auch hier schaut man sich die Trueflation-Daten an. Dann muss man sagen, dann zeigt Trueflation doch etwas ganz anderes an als die offiziellen Inflationsdaten in den USA. Denn die offiziellen Daten, die liegen natürlich noch bei 2,4 oder 2,5%, je nachdem, ob man die Headline-Daten oder eben die Kernrate nimmt. Und Trueflation, die ist zuletzt auf weit unter 1% gesunken, teilweise 0,68. Jetzt ist sie aktuell wieder ein bisschen gestiegen in Richtung 1%. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich so ein bisschen irgendwo in der Mitte. Was man aber auch sagen muss, Trueflation trackt die Inflation sehr gut im Bereich der Güter- und Wareninflation, weil die haben mehrere tausend Online-Shops, in denen sie täglich mehrere tausend Güterpreise abfragen und dann immer sehen, wie die sich entwickeln. Und weil es auch so viele sind, werden dann natürlich auch Ausreißer so ein bisschen geklettet. Und ansonsten natürlich auch die Mietpreise tracken sie ganz gut. Wobei, da sieht man den Effekt eigentlich immer monatsübergreifend, weil natürlich nicht mal in den USA die Mieten innerhalb eines Monats 2, 3, 4 Mal erhöht werden, sondern meistens dann zum Monatsende. Nichtsdestotrotz, Trueflation zeigt aktuell, wie gesagt, obwohl sie zuletzt auch da ein bisschen nach oben geklettert ist, eine Inflationsrate von 0,94% an. Es war teilweise unter 0,7. Definitiv liegt aber alles unter 1% und die offiziellen Daten, je nachdem, ob man die Headline oder die Core-Daten nimmt, bei 2,4 bis 2,5%. Auch da denke ich, dass die privat erhobenen Daten ja vielleicht nicht der Weisheit letzter Schluss sind, aber dass es in diese Richtung gehen dürfte. Und das hat man zuletzt ja auch gesehen. Trueflation hat beispielsweise auch schon Inflationsraten von über 10% angezeigt, als die offiziellen Daten noch längst nicht da waren und dann mit einigen Wochen, Monaten Verzögerung waren sie dann da und anschließend ging es dann aber auch zum Teil deutlich zurück. Man hat auch bei Trueflation gesehen, dass die Zölle einen Einfluss hatten, da ist zwischenzeitlich auch die Inflation mal angestiegen, aber mittlerweile, wie gesagt, drastisch rückläufig und von daher gehe ich davon aus, der Arbeitsmarkt, der ist schwächer, als die offiziellen Daten zuletzt Glauben gemacht haben. Die Inflation ist eigentlich jetzt schon im Ziel der Fed oder darunter. Und eigentlich müsste die US-Notenbank, weil auch das Wirtschaftswachstum so ein bisschen zu schwächeln beginnt und vor allen Dingen, weil es nur von diesem KI-Boom getragen wird in erster Linie, müsste sie eigentlich etwas tun. Aktuell stellt sich die Federal Reserve aber noch relativ stur. Ja, das ist zum Teil auch so ein bisschen verständlich, wenn man den Notenbankchef persönlich zum Teil angreift und juristische Ermittlungen einleitet, wenn man ihn auch immer wieder öffentlich beleidigt, wenn man auch die Unabhängigkeit der Notenbank in Zweifel zieht, dann kann ich verstehen, dass man da vielleicht ein bisschen bockig ist. Nichtsdestotrotz ist es nicht angemessen und aus meiner Sicht müssten die US-Leitzinsen bald gesenkt werden. Im Januar ist das nicht passiert. Für März erwartet man das jetzt auch nicht, aber schaut man dann mal auf das CME FedWatch Tool, dann muss man schon sagen, dass die Anleger das so langsam auch ja zu begreifen beginnen und dass es da angezeigt wird. Wie gesagt, im Januar hat man von Seiten der Federal Reserve ja noch drauf verzichtet. Für März ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, 7,8%, wobei die zuletzt zwischen 5 und etwa 20% so ein bisschen geschwankt ist. Dann für April, da ist dann schon langsam etwas wahrscheinlicher, dann schon ein Viertel Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung. Und für Juni erwartet dann schon die Mehrheit, mehr als 50%, eine erste Leitzinssenkung. Im Juli soll dann natürlich erstmal wieder nichts passieren, nachdem zuvor der Leitzins gesenkt wurde. Aber dann im September könnte es schon eine zweite Leitzinssenkung geben. Im Oktober dann erstmal wieder nichts und für Dezember ist man sich aktuell relativ unschlüssig, etwa 30%, rechnen mit einem dritten Zinsschritt, etwa 30%, ein bisschen mehr, aktuell etwa 1,2% mehr, rechnen nicht mit einem dritten Zinsschritt, wie dem aber auch sei, mit zwei Zinsschritten rechnet man von Seiten der Anleger in den USA für dieses Jahr relativ fest, drei sind möglich und die Federal Reserve hat sich bisher eigentlich nur auf einen Zinsschritt festgelegt, allerdings steht das Ganze natürlich auch unter ja so einem gewissen, wie soll man sagen, Damoklesschwert, weil natürlich auch der Notenbankchef jetzt bald gewechselt wird. Der Nachfolger ist ja mit Kevin Warsh nominiert worden von Jerome Powell und da muss man natürlich auch schauen, wie der sich dann einfügt. Generell hat er ja zuletzt öfter betont, dass er mit niedrigeren Zinsen kein Problem hat. Er möchte aber einen Bilanzabbau der Notenbank und das wäre natürlich kontraproduktiv. Klar, so wie er es sich vorstellt, Bilanzabbau und dafür die Zinsen senken, um das so ein bisschen auszugleichen. Das ist natürlich erstmal in der Theorie möglich. In der Praxis halte ich das für nicht unbedingt zielführend und habe da anderes zuletzt auch gelesen zu, aber darauf möchte ich jetzt heute hier nicht eingehen, denn dann würde das zu lang werden. Alles in allem auf jeden Fall werden wahrscheinlich die Leitzinsen in den USA dieses Jahr stärker sinken und vielleicht auch schneller sinken als erwartet, was positiv für liquiditätsgetriebene Assets wie den Bitcoin, wie Kryptos allgemein, wie aber auch spekulativere Aktien wären. Aber kurzfristig muss man eben sagen, ist da noch die Powell-Fed, die bestimmt und die hat sich relativ stur darauf festgelegt, dass man jetzt erstmal nichts macht und das ist eben das Problem und deswegen wird kurzfristig auch noch nichts so stark nach oben gehen, wenn der Bitcoin sich so im Bereich um die 70.000, er ist jetzt bei 68.000 halten kann, dann wäre das schon ganz gut, wenn er vielleicht mal Richtung 72.000 nach oben klettert, also so um die 70.000er Marke wäre ganz gut, im schlimmsten Fall geht es vielleicht auch nochmal zurück in Richtung 60.000. Das wäre dann allerdings sehr gut, wenn das gehalten werden könnte. Bei Ethereum ähnlich, die Marke von 2.000, da fluktuiert er derzeit rum und die Altcoins, da braucht man derzeit natürlich keinen großen Gedanken dran verschwenden, denn die sind natürlich im aktuellen Marktumfeld alles andere als in. Schauen wir uns damit den deutschen Aktienmarkt noch an und dann bin ich auch, wie gesagt, schon fertig, weil die Amerikaner heute geschlossen hatten. Der DAX im Handelsverlauf, muss man sagen, immer schwächer tendiert, am Morgen mehr oder weniger teilweise noch leicht im Plus oder zumindest unverändert. Dann ging es im Tagesverlauf immer weiter bergab und dann so ja in den letzten 1-2 Handelsstunden, Zeitverschluss ist ja immer 18 Uhr, ging es dann doch etwas stärker bergab, ohne dass man jetzt aber hier gleich in Panik geraten muss. Am Ende ein Schlussstand auf Zeitverschlusskursbasis 24.800,91 Punkte, ein Minus von 113,97 Punkten oder 0,46%. Nachbörslich muss man sagen, bei L&S, da geht es dann auch schon wieder 30 Pünktchen nach oben. Aber auch das ist jetzt natürlich keine weltbewegende Bewegung. Und es war heute eigentlich recht wenig los am deutschen Aktienmarkt, logisch, weil die US-Vorgaben gefehlt haben. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite SAP, zuletzt nach Zahlen ja richtig abverkauft, zwischenzeitlich dann mal so ein bisschen Gegenbewegung nach oben. Aber jetzt sind die Bären so wieder am Ruder, muss man sagen. Dann Prentec, eine Aktie, die ist ja auch in den letzten Wochen und Monaten erwischt hat, muss man sagen. Die ist noch nicht so lange her. Da stand diese Aktie bei 85 Euro. Das haben wir hier im März 2024 gesehen. Hat sich dann im Tief, ja nicht ganz halbiert, so in Richtung 45 und zuletzt dann, wie gesagt, so ein bisschen berappelt, aber so richtig durchsetzen können und konnten sich die Bullen bisher nicht. Insofern kurzfristig ist durchaus nochmal mit einem Rücksetzer vielleicht so in Richtung 54, wenn es dumm läuft, in Richtung 50 zu rechnen. Dann könnten die Bullen vielleicht einen neuen Anlauf nehmen. Aber derzeit, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Bären da in Kontrolle sind, aber sie dominieren aktuell die Aktien noch zumindest leicht. Ja, und dann Siemens, die Aktie zuletzt nach oben geschossen, nach recht guten Quartalszahlen, im Top teilweise über 270 Euro gewesen, dann aber anschließend regelrecht abverkauft worden, muss man sagen. Und jetzt die letzten 2-3 Tageskerzen, die sehen eigentlich katastrophal aus. Und auch heute war es Siemens dann, die am Ende den DAX stark belastet haben, mit einem Minus von 6,4% unter die Marke von 235 Euro gerutscht. Ich glaube jetzt, dass da noch keine Dividendenzahlungen angestanden haben. Also insofern kann man sich schon fragen, was das für kurzfristige Kursbewegungen waren. Insbesondere da die Aktie zuletzt auf die Zahlen sehr positiv reagiert hat, jetzt dieser Abverkauf. Muss man mal sehen, aber generell in der Vergangenheit war ich ja nie der ganz große Fan von Siemens, wobei ich sie immer besser als General Electric gefunden habe. Das hat sich dann am Ende auch bewahrheitet. General Electric war ja dann ein Sanierungsfall, ist jetzt aufgespalten worden unter der Führung von Larry Culp. Siemens hingegen, ja, besteht weiter, hat natürlich dann auch viele Spin-offs gemacht, Siemens Energy, Siemens Healthineers und so weiter. Und zuletzt, wie gesagt, gelaufen wie geschnitten Brot. Jetzt aber so ein bisschen in der Korrektur, muss man mal abwarten, weil Siemens natürlich mittlerweile auch ein Schwergewicht im DAX ist, das entsprechend den Index beeinflussen kann. Und wenn man sieht, dass heute SAP unter den Verlierern war mit einem Minus von knapp 2% und eben Siemens mit 6,4%, dann weiß man auch, warum es am Ende eben 114 Punkte etwa nach unten gegangen ist. Auf der Gewinnerseite hingegen Deutsche Telekom, Airbus und Zalando. Deutsche Telekom zwischenzeitlich auch mal kräftiger korrigiert in Richtung so der Marke 28 und teilweise darunter. Jetzt zuletzt aber wieder schön berappelt. Auch T-Mobile US in den USA liefert weiter ab. Und in der Vergangenheit war es ja schon so, dass man sagen konnte, wenn man sich die Beteiligung in den USA anschaut, dann ist die Aktie der Deutschen Telekom selbst eigentlich unterbewertet. Das haben anscheinend zuletzt einige Anleger begriffen, haben zugegriffen. Generell Dividendenwerte, defensive Werte waren natürlich auch zuletzt eher gefragt. Ja, und jetzt die Telekom bei knapp 33 Euro, heute ein Plus von 2,3%. Und sie schickt sich jetzt an, die alten Mehrjahreshochs so im Bereich zwischen 35 und 36 Euro anzusteuern. Und wenn es über die 36 Euro gehen sollte, kriegen wir sogar frische Kaufsignale und die Aktie hätte Platz in Richtung 42,50, was dann insbesondere meine Familie freut. Mein Papa ist ja leider verstorben, aber meine Mutter hat natürlich dann die Aktien geerbt, die er hatte. Und er ist ja damals bei der Telekom zum Börsengang eingestiegen, hat dann nochmal nachgekauft. Zwischenzeitlich war die Aktie damals sogar bei 100. Er hat dann leider nicht auf mich gehört und hat nicht da nahe der Hochs verkauft. Und hat dann eine lange Odyssee mit der Aktie hinter sich gebracht, allerdings auch immer wieder schöne Dividendenzahlungen bekommen. Und aktuell, wie gesagt, ist die Aktie dann wieder auf dem Weg nach oben. Dann Airbus, ja natürlich Flugzeugbauer im Zivilbereich, aber natürlich auch im Rüstungsbereich. Und das ist ja immer so eine Sache, wenn es da wieder neue Verhandlungen gibt, Ukraine, dann geraten die Rüstungsaktien einen Tag unter Druck, am nächsten Tag werden sie wieder gekauft. Übergeordnet muss ich sagen, bin ich jetzt nicht mehr der ganz große Fan dieser Rüstungsaktien, egal ob Rheinmetall, Hensoldt oder Renk. Denn da ist natürlich schon viel Zukunft auch eingepreist. Bei Airbus sehe ich das aber ein bisschen anders, weil die eben auch den Zivilbereich haben, weil die Aktie jetzt auch nicht so gehypt wurde wie zum Beispiel in Rheinmetall. Wobei ich immer noch sagen muss, Rheinmetall ist wahrscheinlich immer noch die Aktie des besten europäischen Rüstungskonzerns. Und wenn die Aktie mal deutlicher zurückkommt, kann man sie sich sicherlich auch schon mal anschauen. Das würde ich jetzt hier, also ich will die Aktie jetzt nicht schlecht reden. Eine Renk zum Beispiel gefällt mir dann nach wie vor viel schlechter. Nur ich denke, dass Rheinmetall so im Bereich 2000 und leicht über 2000 zuletzt seinen Top gesehen hat. Und aktuell steht die Aktie ja wieder im Bereich knapp über 1600 Euro. Kann durchaus sein, dass auch mal eine größere Korrektur noch erfolgt, vielleicht in Richtung 1500 oder dann in Richtung 1200. Dann könnte man sich die Aktie eher wieder anschauen. Aktuell, wie gesagt, sehe ich die Aktie nach wie vor als gut und wer da schon lange drin ist, sollte auch definitiv dabei bleiben, aber wer da jetzt kurzfristig herumspekuliert, da wäre ich eher vorsichtig und da würde mir zum Beispiel auch ein Airbus besser gefallen, wobei generell Rüstungsaktien jetzt nicht ganz kurzfristig auf dem Speiseplan bei mir stehen. Und dann Zalando, zuletzt in Grund und Boden gehämmert, angeblich, weil TikTok jetzt Konkurrenz macht im Bereich E-Commerce. Und viele haben das nicht verstanden, tatsächlich ich so auch nicht und dennoch muss man es akzeptieren, wie es ist. Es ist noch nicht so lange her. Im Februar letzten Jahres stand die Aktie bei etwa 40, hat sich jetzt im Tief mehr oder weniger halbiert auf etwa 20. Heute jetzt mal eine Gegenbewegung, ein Plus von gut 3%, zuletzt auch im Bereich 20 stabilisiert. Ist jetzt nach wie vor auch kein Top-Favorit von mir im DAX, aber ja, zu Kursen von 20 oder sogar unter 20 Euro kann man sich selbst eine Zalando dann mal anschauen. Dann weiter zum MDAX, der heute mit einem Plus aus dem Handel ging, zwar nur 65,52 Punkte oder 0,21%, aber immerhin stärker als der DAX, der eben von Siemens nach unten gezogen wurde. Auch hier nachbörslich, die Indikationen mehr oder weniger einen Tick höher, etwa 10, 11 Pünktchen sind es hier, aber gut, der Index war ja heute auch stärker als der DAX aus dem Handel gegangen. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Lanxess, TeamViewer und Flatex DEGIRO. Lanxess muss man sagen, hatte sich zuletzt ja doch deutlich berappelt, nachdem die Aktie zuvor komplett ausverkauft worden war, obwohl hier amerikanische Hedgefonds auf der Long-Seite aktiv geworden sind. Hat nichts genützt, die Aktie wurde teilweise in Richtung 16 oder sogar unter 16 Euro ausverkauft, nachdem die Unterstützung bei 20 dann auch gebrochen worden war. Jetzt zuletzt dann ein Anstieg in Richtung 22, jetzt bröckelt es wieder ab. Könnte mir vorstellen, dass es die Aktie kurzfristig nochmal um oder sogar unter 20 gibt, aber übergeordnet denke ich, dass die amerikanischen Hedgefonds hier richtig liegen und die Aktie dann mittelfristig in Richtung 25, 30 und höher steigen wird. Langzess könnte das sein, was vielleicht Bayer vor einem Jahr war, umstritten und kurzfristig noch schwierig, aber auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monate aus meiner Sicht eine gute Chance. Dann TeamViewer, da muss man sagen, ich war beim Börsengang von dem Unternehmen nicht sehr begeistert, hatte damals gesagt, die kommen zu teuer. Das hatte ich auch zunächst richtig gelegen, die Aktie fiel seit dem IPO dann zunächst mal. Dann kam Corona und auf einmal wurde TeamViewer als die deutsche Zoom-Video gesehen, was zum Teil auch Quatsch war, weil die Geschäftsmodelle nicht ganz vergleichbar waren und sind. Nichtsdestotrotz, TeamViewer ist durch die Decke gegangen. Man hat hier teilweise Management-Fehlentscheidungen getroffen, wie dieser legendäre Trikot-Werbevertrag mit Manchester United, der viel Geld gekostet hat. Dann musste auch später der Finanzchef, der das wohl zu verantworten hatte, seinen Hut nehmen. Und seit dieser Zeit, muss man sagen, steckte TeamViewer eigentlich in der Krise, konnte sich nie mehr so richtig berappeln. Und wenn sie es mal zwischendurch geschafft haben, dann haben sie wieder irgendeinen Blödsinn gemacht, wie zuletzt eine ziemlich teure Übernahme, die sich bisher jetzt auch nicht besonders ausgezahlt hat. Und vor diesem Hintergrund, ja, ist die Aktie eigentlich so ein bisschen verbrannte Erde. Also die ist im radikalen Abwärtstrend. Jede Gegenbewegung hier wird abverkauft. Das ist fast so ein bisschen wie bei PayPal, wobei PayPal fundamental deutlich besser dasteht als TeamViewer. Und zu Kursen von aktuell 5 Euro, muss man sagen, ist die Aktie eigentlich super günstig. Da kann man eigentlich nicht mehr unbedingt darauf setzen, dass sie weiter fällt. Also shorten würde ich sie nicht. Aber ja, wo soll jetzt da die Kursfantasie nach oben herkommen? Da hat man ja zuletzt alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und vor diesem Hintergrund auf der Long-Seite spielen würde ich sie definitiv auch nicht. Dann noch Vertex DEGIRO, die hängen natürlich so ein bisschen am Markt. Der war zuletzt schwierig. Das hat dann auch eine Robinhood zum Beispiel belastet. Und in Deutschland dann eben Flatex DEGIRO, muss man aber sagen, die hatten sich zwischenzeitlich sehr schön berappelt, nachdem doch ja auch das Management auf Druck des Großaktionärs, des Herrn Förtsch aus Kulmbach, ausgetauscht wurde. Und jetzt muss man mal schauen, wo die Reise da weiter hingeht. Kurzfristig sicherlich auch ein bisschen angeschlagen, mittel- bis langfristig. Ich möchte sie jetzt nicht zu stark mit Robinhood vergleichen, weil es doch eine andere Hausnummer in den USA ist. Aber sicherlich ja, ist das so ein kleines deutsches Gegenstück davon und kann man sich da mal anschauen, wenn der Markt wieder besser performt. Dann kann man mit der Aktie sicherlich was anfangen. Die Gewinnerseite Nordex hochtief TKMS, Nordex Windkraft, das läuft derzeit wirklich gut bei denen, muss man sagen, hätte ich dem Unternehmen und der Aktie so nicht unbedingt zugetraut, war in der Vergangenheit immer so ein bisschen auch so ein Problemkind, Problemkandidat, aber seit die Aktie sich befreit hat, seit sie über die Marke von 16 Euro gestiegen ist, was jetzt auch schon eine gewisse Zeit her ist, anschließend nochmal ein Pullback dahin gemacht, läuft sie eigentlich wie geschnitten Brot, hat sich gegenüber diesen Kursen damals mittlerweile verdoppelt, in der Spitze war es sogar schon über 35, muss man sehen, fundamental halte ich das Unternehmen nach wie vor jetzt nicht für das Beste, da gefällt mir eine Vestas Wind und anderes besser, weil Nordex eigentlich im Konzert der Großen so ein bisschen zu klein wirkt. Aber solange natürlich es da rund läuft, solange dürfte auch die Aktie weiterlaufen. Und insofern auch hier, ja, auf der Long-Seite, wenn ich drin wäre, klar laufen lassen, aber jetzt noch da draufspringen, das halte ich für ein bisschen ja, Harakiri. Aber shorten in dieses Momentum hinein würde ich sie definitiv auch nicht, zumal die Aktie heute jetzt nochmal 4,6% zulegen konnte. Und zuletzt, wie gesagt, gab es da eigentlich nur gute Nachrichten und nur positive Kursentwicklung. Dann hochtiefe Baukonzern, Baudienstleister, muss man sagen, hat zwischenzeitlich ja mal stark davon profitiert, von diesen Schuldenpaketen in Deutschland, wo ja in die Infrastruktur investiert werden soll. Dann zwischenzeitlich auch mal eine Konsolidierung hingelegt. Jetzt aber zieht die Aktie wieder durch, Ausbruch über die Marke von 375, charttechnisch damit klares Kaufsignal mit Kursziel 450. Kurzfristig ist nochmal ein Pullback in Richtung 375 oder überschießend, vielleicht sogar Richtung 360 möglich, aber das wären dann aus meiner Sicht hier ganz gute Einstiegsgelegenheiten bzw. Nachkaufchancen. Heute auf jeden Fall, wie gesagt, klares Kaufsignal generiert. Und ob es jetzt noch zu einem Pullback kommt, muss man abwarten. Definitiv ist die Aktie aber auf dem Weg nach oben. Und dann TKMS, auch interessant, die Marinesparte von ThyssenKrupp, deswegen TK, ThyssenKrupp, MS für Marine Systems. In der Vergangenheit wollte man das Unternehmen schon ja, aus dem Konzern ausgliedern, in die Insolvenz schicken. Jetzt aber vor diesem Rüstungsboom in Deutschland und Europa ja, sammelt man hier fleißig Aufträge ein und konnte das Unternehmen dann statt in die Insolvenz zu schicken, an die Börse bringen. Und dort wird die Aktie auch gefeiert, weil man zuletzt eben lauter positive Meldungen hatte, lauter Aufträge gewinnen konnte. Ja, und solange das so ist, wird auch diese Aktie weiterlaufen. Fundamental muss man sagen, ist sie natürlich schon recht teuer. Der Rüstungsboom, wie gesagt, an der Börse auch schon sehr weit gelaufen. Ich hatte eben gesagt, Rheinmetall könnte ich mir vorstellen, dass die auch mal ein bisschen noch umfangreicher korrigiert. Aber TKMS derzeit auf jeden Fall noch in aller Munde. Ist ja noch nicht so lange her, der Börsengang, und sollte man beobachten. Aktuell würde ich die Aktie nicht shorten, aber auf der Longseite auch nicht mehr spielen, genau wie bei den anderen genannten Werten. Und über kurz oder lang, glaube ich, wird man da irgendwann einen guten Short-Einstieg wohl finden. Auch wenn ich jetzt nicht davon ausgehe, dass TKMS kurzfristig nochmal in die Bredouille gerät, weil ja diese Rüstungsausgaben in Europa, das sollte ja schon ein längerfristiges Projekt jetzt auch sein, diese Aufrüstung. Aber natürlich ist hier jetzt schon viel Fantasie im Kurs mit drin. Dann der SDAX, heute im Minus geschlossen, 42,45 Punkte oder 0,24%, 17.797,63 oder 6,3 der Schlusskurs. Hier nach wie vor fehlt das frische Kaufsignal, das würde erst generiert, wenn der Index nachhaltig über 18.500 steigt. Hat er zuletzt nicht geschafft, aber das Kursziel 18.200, das ist ja erreicht worden. Also insofern, ganz so schlecht sieht das nicht aus, und dass er mal durchatmen muss, der Index, das ist durchaus normal. Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite: Nagarro, Adesso und GFT Technologies. Nagarro, muss man sagen, bin ich nach wie vor sehr skeptisch, was das Unternehmen angeht, würde die Aktie definitiv nicht anfassen, weil das Management in der Vergangenheit seinen Anteilseigner im Prinzip veräppelt hat. Es gab eine Short-Attacke, es gab dann Anfragen dazu, sind die gerechtfertigt, was ist bei euch los? Das Management hat gesagt, ja, alles in Ordnung, bei uns ist gar nichts, die Shorties, die spinnen, und dann kurze Zeit später, wenige Tage später, muss man fast sagen, auf dem Kapitalmarkttag hat man dann seine eigenen Prognosen gesenkt, und sowas geht aus meiner Sicht gar nicht, und das Management, was das zu verantworten hatte, ist auch weitestgehend noch aktiv. Also insofern würde ich von solchen Aktien die Finger lassen. Adesso, auch ein Unternehmen, glaube aus Dortmund oder da der Nähe, macht immer große Versprechungen, kann aber leider immer wenig davon halten. Dementsprechend die Aktie zwischenzeitlich immer mal sehr gesucht, kann auch zwischenzeitlich immer mal schöne Rallyes hinlegen, aber übergeordnet ist sie jetzt schon seit einigen Jahren im Prinzip eher auf dem absteigenden Ast, zuletzt auch wieder deutlich ausverkauft worden. Das einzig Positive, so im Bereich zwischen 58 und 60 Euro, und da sind wir nicht weit weg mit dem heutigen Schlusskurs 61,20, liegt eine charttechnische Unterstützung im Chart. Das heißt, kurzfristig könnte es hier zumindest mal einen Bounce nach oben geben, so in Richtung 62, vielleicht auch 64 Euro. Aber generell würde ich von Adesso die Finger lassen. Und dann GFT Technologies, da gab es heute zwar keine Nachrichten, die Aktie trotzdem massiv unter Druck, verliert über 8%. Zuletzt im Prinzip innerhalb weniger Tage komplett rasiert, komplett ausverkauft, ähnlich wie auch bei innerdeutschen Konkurrenten wie zum Beispiel Bechtle oder Cancom. Das sieht also hier grottenschlecht aus. Die Aktie auch unter die Marke von 16 Euro damit gefallen, nachhaltig unter 16 Euro gefallen, was ein Verkaufssignal aktiviert hat. Dieses Verkaufssignal hat ein Kursziel im Bereich von 12,50. Es gibt noch einen Support im Bereich 14,50, das möchte ich gar nicht abstreiten. Das hat heute einer auch im TAX-Service geschrieben. Da hat er durchaus recht, aber bei der Dynamik des Abverkaufs zuletzt kann ich mir kaum vorstellen, dass die Aktie jetzt an der 14,50 Marke dreht. Und hier muss man jetzt auch genau beobachten, mit der Abverkauf zuletzt, es gab keine Nachrichten, aber wenn jetzt da schlechte Nachrichten in Anführungszeichen nachgereicht würden, zum Beispiel eine Prognosesenkung, was die mittelfristigen Planungen angeht, die ja doch sehr ambitioniert waren und sind, dann hätte das schon ein Geschmäckle, und dementsprechend sollte sowas bei GFT besser nicht kommen, sonst müsste man auch hier mal das Management in Zweifel ziehen, ähnlich wie ich das ja bei Nagarro gerade schon getan habe. Die Gewinnerseite hingegen: SFC Energy, Medios und Deutsche Pfandbriefbank. SFC Energy, so aus dem Brennstoffzellenbereich, generell hatte ich in der Vergangenheit immer wieder gesagt, also wenn es eine Brennstoffzellenaktie gibt, die ich kaufen müsste, also wenn man mir mit der Pistole auf der Brust sagt, du musst eine Brennstoffzellenaktie kaufen, dann wäre es wahrscheinlich am ehesten SFC Energy. Aber ich hatte auch gesagt, generell möchte ich eigentlich gar keine solche Aktie im Depot haben, also nur unter der Voraussetzung, dass ich wirklich gezwungen dazu hätte ich die gekauft. Zuletzt hat man dann auch gesehen, selbst hier war dann der Wurm drin, die Aktie teilweise nach schwachen Quartalszahlen abgestürzt mit Megagap nach unten, anschließend auch unter die wichtige Unterstützung im Bereich 16 Euro gefallen, Kursziele im Bereich 12 wurden abgearbeitet, ja, jetzt kleine Gegenbewegung, aber übergeordnet ist das immer noch schwach, und generell, wie gesagt, eigentlich möchte ich gar keine Brennstoffzellenaktien im Depot haben, wenn ich glaube einfach nicht an die Technologie. Nach wie vor bleibt es dabei, wenn es eine sein müsste, wäre es am ehesten SFC Energy, aber am liebsten, wie gesagt, keine. Dann Medios aus dem Bereich, ja, Pharmahandel, auch zwischenzeitlich mal ein großer Highflyer gewesen, dann aber auch teilweise schwer abgestürzt, wenn man sich anschaut, ist noch nicht so lange her, da stand die Aktie bei über 40 Euro, das war hier im Jahr 2021, im Tief dann bis auf 10 gefallen, mittlerweile wieder etwas berappelt. Ja, zwischenzeitlich gab es hier schlechte Nachrichten, die auch diesen Absturz dann mit verursacht haben. Zuletzt konnte man sich wieder ein bisschen berappeln, aber übergeordnet, ja, fehlt mir auch hier so ein bisschen der Glaube ans Unternehmen, vielleicht so ein bisschen wie Nagarro. Und von daher, ja, die Erholung zuletzt ganz schön, aber aus meiner Sicht eine Aktie, die ich mir jetzt auch nicht unbedingt ins Depot packen würde, schon gar nicht langfristig. Aus Trading-Zwecken kann man sich das ja vielleicht mal anschauen. Und dann der Tagesgewinner, die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank. Da gab es zuletzt auch mehr oder weniger täglich einen auf die Mütze. Die Aktie immer tiefer gefallen, teilweise dann unter die Marke von 6,20 Euro, wo eine starke Unterstützung war, unter die Marke von etwa 4,60 Euro, 4,50 Euro, wo eine starke Unterstützung war. Ja, und zuletzt sah es hier danach aus, als würde sie noch weiter fallen, weil auch der Support im Bereich 3,75 gebrochen wurde. Jetzt muss man sagen, heute Gegenbewegung, ja, 3,76,6, das kann auch noch eine Pullback-Bewegung sein. Also insofern würde ich jetzt nicht darauf wetten, dass das schon die Trendwende war oder ist. Der Deutschen Pfandbriefbank, der geht es eigentlich nicht besonders gut und da müsste, wie gesagt, operativ, fundamental eine Trendwende her, die ich derzeit noch nicht sehe. Kurzfristig hätte die Aktie sicherlich noch ein bisschen Erholungspotenzial, vielleicht noch Richtung 4 Euro in den nächsten ein, zwei Handelstagen. Das wäre dann aber nur ein Trade. Ob man den eingehen will, muss man dann für sich entscheiden. Mir wäre das zu riskant für das bisschen Plus. Aber übergeordnet, wie gesagt, eher eine schwache Aktie. Und dann noch zum Schluss der Tech-DAX, die deutschen Tech-Werte. Und da muss man sagen, der hat heute auf im Prinzip gar nichts gemacht. Ein Minus von 1,33 Punkten oder 0,04%. 3.654 glatt. Nach wie vor 3.900 bis 4.000 ist die entscheidende Barriere. Da müsste der Index drüber. Da tut er sich schwer. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite. Carl Zeiss Meditech, Nemetschek, TeamViewer. TeamViewer schon besprochen, Nemetschek. Bau- und Architektursoftware, generell sehr gutes Unternehmen, aber traditionell immer hoch bewertet. Ja, zuletzt haben das dann auch Anleger bemerkt. Die Aktie hat sich gegenüber den Höchstkursen im Prinzip halbiert. Gerade auch bei Softwareunternehmen, Software-as-a-Service-Unternehmen, das KI-AI-Verlierer-Narrativ, was da zieht, selbst eine Shopify und andere hat es ja zuletzt dann mit nach unten gerissen und in Deutschland eben auch in Nemetschek. Ich glaube zwar am Ende nicht, dass Nemetschek da disruptiert wird, genauso wenig wie ich das bei einer Adobe, bei einer Intuit und bei vielen anderen, auch bei Shopify nicht glaube. Aber solange das Narrativ in den USA gespielt wird und solange sich das dann auch über den großen Teich verbreitet, sollte man bei alles, was mit Software zu tun hat, definitiv vorsichtig sein. Ansonsten noch Carl Zeiss Meditech unter Druck. Die haben ja zuletzt wieder mal den Vogel abgeschossen, hatten ja schon auf dem Eigenkapitalforum keinen guten Eindruck gemacht, weil sie das Treffen einfach nicht haben stattfinden lassen, ohne es aber abzusagen. Hatte ich auch schon massiv kritisiert. Hatte eigentlich einen Termin dort und ich war nicht alleine. Wir waren 5 Leute, die da gesessen haben und gewartet haben. Also sowas geht eigentlich gar nicht. Kurze Zeit später dann, jetzt vor wenigen Wochen, dann auch eine umfangreiche Umsatz- und Gewinnwarnung ausgesprochen. Die Aktie daraufhin nochmal unter Druck geraten. Ist natürlich ein Unternehmen, was stark an China hängt. Da lief es lange nicht gut, zuletzt aber besser. Dennoch bei Carl Zeiss Meditech sieht man das bisher noch nicht. Und dementsprechend muss man ganz klar sagen, grundsätzlich an die Technologie, glaube ich. Ich glaube auch, dass das Unternehmen mehr Potenzial hat, dass das wieder auf die Beine kommen kann und dass dann auch die Aktienkurspotenzial hat. Aber aktuell würde ich sie noch nicht anfassen, denn sie war zuletzt im freien Fall. Zum Teil auch, wie gesagt, zu Recht aufgrund der ganzen negativen Nachrichtenlage. Und kurzfristig sehe ich da auch noch keine nachhaltige Verbesserung. Die Gewinnerseite dann, Deutsche Telekom schon besprochen, Nordex schon besprochen und United Internet mit einem Plus von 2,5% bei 26,52 der Schlusskurs. Hier hatte ich in der Vergangenheit mich auch mehrfach positiv zu geäußert zu dem ganzen Imperium von Ralf Dommermuth. Hatte gesagt, der gute Mann wird versuchen, bevor er sich dann in den Ruhestand verabschiedet, das wieder in die Spur zu bringen. Das hat er auch weitestgehend geschafft, auch wenn man sagen muss, zuletzt Ionos, die auch dem Imperium da zuzurechnen sind, unter starkem Abgabedruck, weil hier eben das KI-AI-Verlierer-Narrativ auch gespielt wurde und wird, was auch hier aus meiner Sicht nicht unbedingt passend ist. Aber gut, das ist dann so. Generell muss man auch sagen, was den ganzen Rüstungssektor angeht, wie gesagt, die Aufrüstung in Deutschland und Europa, die kann man auch kritisch sehen. Generell, dass man unabhängiger von den USA werden sollte, das haben schlaue Leute schon in der ersten Amtszeit von Trump gesagt. Und ich will mich jetzt gar nicht da selbst als schlau bezeichnen, aber auch ich hatte damals kritisiert, dass Heiko Maas und Co. dann da gelacht haben über Trump. Mittlerweile sieht man das dann so. Das Problem ist nur, unsere Politiker sind jetzt auch nicht besonders schlau und wollen jetzt dann eine Rekordzeit aufrüsten, was sie zuvor jahrelang verschlafen haben. Und das ist natürlich auch nicht gut, wenn man sich da abnabeln wollte. Wie das ja Friedrich Merz auf der Münchner Sicherheitskonferenz so ein bisschen angedeutet hat, müsste man das langsam machen und am besten in Abstimmung mit den Amerikanern. Aber gut, muss man sehen, wie es da weitergeht. Ansonsten, wie gesagt, der Rüstungssektor kurzfristig muss man da schauen, wie es da weitergeht mit der Aufrüstung, wie es da auch weitergeht mit dem Ukraine-Krieg, wenn der beendet werden würde. Wo ja durchaus noch Verhandlungen jetzt laufen, dann könnte das kurzfristig auch nochmal die Rüstungsaktien belasten, aber generell ist da halt auch schon viel eingepreist. Ansonsten der Technologiesektor, KI-Boom ja, aber das ist derzeit nicht nur positiv, die ganzen Softwareaktien werden ausverkauft, eben aufgrund der Angst, dass KI sie disruptieren könnte, was ich auch für übertrieben halte. Generell gibt es ja diesen Spruch, die Börse hat immer recht und grundsätzlich stimme ich dem auch zu. Allerdings kurzfristig hat sich der Markt schon oft geirrt, man denke nur an die ganzen Crashs, die dann in relativ kurzer Zeit auch wieder überwunden werden konnten. Beispielsweise das letzte Mal, ja, dieser Salami-Crash, wenn man so will, im Jahr 2022, als es Zinserhöhungen gab und viele Aktien ausverkauft wurden, zum Beispiel eine Cloudflare, die da teilweise unter 50 Dollar gehandelt wurde und sich dann später vervielfacht hat. Eine Shopify, die teilweise ausverkauft worden war und sich dann verzehnfacht hat und, und. Also insofern glaube ich da, dass eher das stimmt, was Bill Gates mal gesagt hat, auch wenn ich den jetzt nicht unbedingt hier ganz weit vorne platzieren möchte nach seinem Epstein-Skandal, wo er doch da stärker involviert ist. Aber er hat mal gesagt, kurzfristig überschätzen die Anleger oder die Menschen, was zu leisten ist oder was möglich ist, und langfristig unterschätzen sie es. Und das, glaube ich, ist bei KI gerade auch der Fall. Nachdem man jetzt die Möglichkeiten so ein bisschen erkannt hat, denkt man, KI frisst alles und disruptiert alles und die ganzen Software-as-a-Service-Konzerne gehen mehr oder weniger verschwinden vom Markt, gehen vielleicht pleite allesamt. Das halte ich für massiv übertrieben. Es gibt, wie gesagt, da drei Kritikpunkte. Das erste ist natürlich, KI kann eigene Software schreiben, dann braucht man eben die Programme von Workday, SAP, Salesforce und wie sie alle heißen, nicht mehr Intuit, nicht mehr. Dann würde das komplett disruptiert. Die Wahrscheinlichkeit hierfür beziffere ich auf ungefähr 0%. Also in Einzelfällen mag das mal sein, aber Großkonzerne brauchen natürlich auch Rechtssicherheit und so weiter. Und was ist denn, wenn zum Beispiel so eine KI da halluziniert und da falsche Steuererklärungen abgibt oder falsche Steuerinformationen zusammenträgt oder falsche Gehaltsabrechnungen macht oder auch Warenbestände dann vielleicht falsch anzeigt, sodass dann nichts nachbestellt wird, was eigentlich notwendig wäre? Ja, dann würde man schnell so ein Unternehmen lahmlegen und dann würden die sehr schnell wieder doch zu solcher Standardsoftware zurückkehren, wie sie SAP und Co. anbieten. Also das sehe ich definitiv nicht, dass das komplett disruptiert wird. Dass natürlich solche Kunden von solchen Software-as-a-Service-Konzernen Druck machen können, sagen, okay, geht mal mit den Preisen runter, sonst probieren wir es mit der KI selbst. Also das, was eigentlich der erste Kritikpunkt ja war, das kann ich mir schon eher vorstellen. Wobei diese Software-as-a-Service-Unternehmen sollten dann darauf eigentlich nicht eingehen und es drauf ankommen lassen. Denn wenn dann tatsächlich auch mal so ein Fall passieren würde, dass eine KI halluziniert, dann wäre der Kunde auch sehr schnell wieder zurück und dann könnte man auch von dem mehr verlangen, weil man ja sagen kann, okay, ihr habt ja anders versucht, es klappt offenbar nicht und jetzt kommt ihr reumütig zurück und da müsst ihr jetzt halt mal mehr zahlen. Grundsätzlich muss man aber auch sagen, in dem Bereich gibt es ja ohnehin Wettbewerb, Konkurrenz. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da nur die KI die Konkurrenz ist, sondern Salesforce ist ja ein Konkurrent von SAP und so weiter. Also da muss man dann auch sehen, so einfach ist das dann alles nicht. Also das ist durchaus eine Gefahr, aber die sehe ich jetzt als nicht so gravierend an. Wenn das natürlich im großflächigen Stil so wäre, dass dann diese Software-as-a-Service-Unternehmen mit den Preisen runtergehen müssten, dann würde das auf die Margen und auf die Gewinne durchschlagen und dann wäre eine niedrigere Bewertung angemessen. Aber das sehe ich, wie gesagt, im großflächigen Stil nicht. Und der dritte Kritikpunkt, den es dann immer gibt, ist, die Software-as-a-Service-Unternehmen, diese Abo-Modelle, die werden per Seed abgerechnet. Wenn zukünftig dann aber KI oder AI-Agenten den Job von mehreren Mitarbeitern machen, dann braucht man eben nicht mehr so viele Seeds. Dann könnte man da weniger Abos abschließen. Das ist prinzipiell richtig, aber normalerweise sind solche Verträge ja fest. Wenn die geändert werden sollen, dann müssen eigentlich beide Seiten zustimmen, weil sonst gilt Pacta sunt servanda, also Verträge sind einzuhalten. Und da könnten natürlich SAP, Salesforce und wie sie alle heißen auch sagen, okay, wir kommen euch entgegen, weniger Abos, aber wir machen dann jetzt auch einen Unterschied und machen nicht mehr die per Seed, sondern per Action. Und dann hat man das auch schnell eingefangen. Also insofern, klar, es gibt durchaus Probleme. Es gibt eine gewisse Disruption, gerade auch solche alten Softwarekonzerne wie SAP, Oracle und wie sie alle heißen, Microsoft selbst auch, die schon einmal vom Lizenzmodell auf das Abo-Modell umstellen mussten und jetzt eventuell dann nochmal das Abo-Modell auch anpassen müssen. Das ist nicht so ganz trivial. Aber dass jetzt dadurch der komplette Software-Sektor ja sich in Rauch auflöst, in Luft auflöst, das sehe ich nicht. Insofern gibt es da gute Chancen. Da werde ich in Zukunft auch in meinen YouTube-Videos, die jetzt bald wieder kommen werden, näher drauf eingehen. Kurzfristig muss man allerdings auch noch ein bisschen aufpassen. Man hat es bei Adobe gesehen. Die Aktie hat sich schon letztes Jahr mehr oder weniger fast halbiert, aber läuft dieses Jahr immer noch nicht besonders gut, weil eben dieser Druck immer noch drauf ist, diese Angst immer noch da ist. Und erst wenn sich das Narrativ dreht, dann sind wir dem Boden nah und letztlich dann sehen wir dann auch wieder steigende Kurse. In der Vergangenheit hat es ganz gut geklappt, bei Alphabet das Tief abzupassen. Die sollten ja auch mal ein KI-Verlierer sein. Mittlerweile gelten sie als der KI-Gewinner. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen dieser Software-Aktien dann auch so ist. Aber kurzfristig, wie gesagt, muss man da noch definitiv vorsichtig sein. So, jetzt ist es doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich es ursprünglich geplant hatte, aber kürzer als sonst. Und von daher möchte ich es dann jetzt auch nicht zu lange machen und verabschiede mich an dieser Stelle. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gerne Like da lassen, gerne auch positive Kommentare da lassen, auch bei den verschiedenen Anbietern. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage nur noch eins, nämlich wie immer an dieser Stelle tschüss und bye bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer, ihr euer Sascha Huber.